Hallo und herzlich willkommen zum 534. NMAC Podcast. Heute mit mir, dem Erik, und ich habe mir für unser heutiges Thema Importieren von Videospielen gestern und heute tatkräftige Unterstützung geholt von zwei, ja, ich denke mal, nicht unerfahrenen Personen im Importieren. Das wäre zum einen der Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Erik. Hallo liebe Zuhörer. Und wen haben wir denn noch dabei?
Das ist nämlich der Emil. Hallo Emil.
Konnichiwa, es ist mir eine Ehre,
ja,
wieder mal hier zu sein. Schon lange nicht mehr da gewesen.
Ja, ganz lange. Richtig gut. Finde ich gut.
Ja. Ich meine, ja, 7 Tage sind nicht genug.
Genau.
Aber es geht heute um das Importieren und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal ganz locker ins Thema an. Wisst ihr noch, wann habt ihr das erste Mal ein Videospiel importiert? Was war euer erster bewusster Import?
Boah, das ist schwer.
Und ich sag noch ganz locker.
Ganz locker. Ich überlege, es muss was auf dem Gameboy gewesen sein. Allerdings war das so, dass ich damals einfach in Köln in mehrere Videospielläden gehen konnte und die hatten Importe da. Deshalb habe ich da jetzt auch nie nichts bestellt, sondern einfach im Laden gekauft. Also ich weiß, dass eines meiner ersten Importe auf jeden Fall Final Fantasy Legend gewesen sein muss. Also das erste Saga für den Game Boy. Genau, Anfang der 90er.
Wie sah es bei dir aus, Emil?
Bin mir ziemlich sicher, dass es das erste Ace Attorney für DS war. Also das erste Felix Wright. Das habe ich damals auf der Gamescom gespielt. Games Convention gespielt am Stand. Und das hat mir so gefallen, dass ich das unbedingt haben wollte. Dann bin ich draufgekommen, das kommt in Europa erst in x Monaten raus. Und die japanische Version hat englischen Text am DS dabei. Und dann habe ich das gleich bestellen wollen müssen. Und DS war ja glücklicherweise region free. Und das war damals quasi die GameCube-DS-Zeit. Und da bin ich dann eigentlich ziemlich schnell reingekippt in alle möglichen Aktionen, die Lee Sang damals irgendwie gehabt hat. So Donkey Kong, Jungle Beat inklusive Bongos für ein paar Euro und der Versand doppelt so viel wie der Artikel selber und sowas, wenn ich da jetzt so auf meine Wand drauf schaue. Also es ist dann recht schnell eskaliert.
Ja, eskaliert ist auch ein guter Punkt, denn bei mir ging es vor allem in den letzten Monaten los, aber mein erster Import liegt natürlich, ja, ich würde jetzt schon sagen, fast 2 Jahrzehnte zurück. Also ich habe ja irgendwann mal angefangen, ein paar Klassiker nachzuholen vor 20 Jahren. Wenn ich jetzt sage, das waren halt schon Klassiker, dann waren das halt meistens Super Nintendo-Spiele, die dann hierzulande nicht rausgekommen sind. Also vor allem bestimmte JRPGs wie Final Fantasy V zum Beispiel habe ich mir dann damals, als ich dann mal ein bisschen mehr Geld verdient habe, dann ein bisschen mal eingekauft auf eBay und so weiter bei japanischen Händlern, habe mir die dann dort noch besorgt. Aber jetzt vor allem in den letzten, ja, ich will mal sagen, ja, 6-7 Monaten habe ich dann doch sehr, sehr viel importiert tatsächlich für die Switch. Das ist dann doch wieder ein bisschen eskaliert, weil wie wir vielleicht heute...
Deswegen hast du das Thema vorgeschlagen, ich verstehe schon.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, da muss man doch irgendwann mal was zu schreiben und auch einen Podcast zu machen. Und es gibt ja eigentlich, wie wir heute im Podcast noch feststellen werden, eigentlich keine Gründe mehr, nicht mehr zu importieren. Also, und ja, deswegen bin ich da jetzt eigentlich auch ganz gut mit dabei mittlerweile.
Ja, es war mal halt wirklich so, also bei mir zumindest in den 90ern war es irgendwie, zumindest in Deutschland, relativ, ja, nötig teilweise zu importieren, wenn man wirklich an einige Spiele rankommen wollte, ne? Und irgendwann ist es halt in so mit der Generation PlayStation 3, Xbox 360 so ein bisschen eingebrochen, weil das ja Region Free war, da kam irgendwie alles raus, so. Und jetzt ist es irgendwie wieder nötig, wie du sagst, so langsam. So langsam kommt es wieder, finde ich.
Genau.
Also ich finde, der Grund hat sich ein bisschen geändert. Also durch die Globalisierung quasi hat sich das geändert, dass gewisse Spiele einfach in gewisse Länder nicht mehr erscheinen. sondern nur bei uns erscheinen, also Entschuldigung, sondern überall erscheinen quasi. Wenn sie bei uns nicht erscheinen, dann erscheinen sie halt jetzt nur digital bei uns und nicht physical.
Mhm.
Und das ist jetzt quasi der Grund zu importieren. Ich will nicht die eShop-Version haben, sondern ich will die physical-Version haben.
Genau.
Früher hat man die Spiele importiert, weil man sie sonst gar nicht hat haben können quasi. Und dann hat man sich Electroblank dann aus Japan geholt, weil man gedacht hat, es besteht nie eine Chance, dass das in Europa erscheinen wird. Und solche Geschichten. Oder weil Spiele ein halbes Jahr bis Jahr später, vor allem bei Nintendo, erst in Europa dann erschienen sind. Und das ist jetzt halt beides nicht mehr der Fall eigentlich.
Ja, wobei das ganz lustig ist, dass du das erwähnst, Emil. Ich habe mir tatsächlich in den letzten Jahren dann zwei Switch-Spiele auch bestellt, wo ich nicht geglaubt habe, dass davon dann tatsächlich nochmal eine westliche Version rauskommt. Und dann kamen die beiden Spiele doch noch als westliche Version. Zwar dann, ich glaube, über ein halbes Jahr und einmal waren es, glaube ich, 2 Jahre später. Das erste wäre halt die Collection of Mana gewesen, weil es gab ja keine offizielle englische oder deutsche Version von Trials of Mana, also dem dritten Teil der Reihe. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, die Switch ist region-free, bestelle ich mir das aus Japan. Schwupps, wurde das ganze Ding dann auf der E3 angekündigt. Und dann hatte ich mir dieses erste Shin-Chan-Spiel auch noch bestellt, was ja von diesen Boku no Natsu Yasumi aus dieser Reihe ist. Da habe ich auch gedacht, okay, das wird niemals irgendwie nochmal zumindest auf Englisch rauskommen. Ja, hab's dann mir aus Japan bestellt. Schwupps, wurde's dann auch für den Westen angekündigt. Ich meine, klar, es gibt eine limitierte Version davon bei Limited Run Games und jetzt nicht so offiziell zu kaufen, aber es kam zumindest dann noch eine eShop-Version davon raus, was mich aber auch sehr gewundert hat.
Also die Limited Run Games Diskussion würde ich in dem Podcast gar nicht anreißen, weil das füllt einen eigenen Podcast. Aber davon kannst du viele Spiele aufzählen. Also da hat es zum Beispiel dieses, wie hat das Game Maker Toolkit von Nintendo geheißen oder wie auch immer dieses Ding heißt.
Spielestudio.
Da hat Nintendo of Europe, ja genau, da hat der Nintendo of Europe gesagt, nein, das kommt bei uns nicht physical. Also hat sich der Emanuel die asiatische Version importiert und dann ein halbes Jahr später bringt Nintendo of Europe das Ding bei uns physical. Ja. Und Celeste von Limited Run Games hat fast 2 Jahre gedauert zwischen Bestellung und Auslieferung, weil immer wieder neuer Celeste-DLC rausgekommen ist und sie wollten unbedingt alle DLCs auf der Cartridge haben. Im Endeffekt haben sie es dann, obwohl sie es 2 Jahre verzögert haben, nicht geschafft, sämtlichen DLC auf der Cartridge zu haben. Und dann ist Celeste ganz normal überall im Geschäft erschienen mit sämtlichen DLC drauf. Das heißt, meine Version, für die ich mehr gezahlt habe und auf die ich lang gewartet habe, ist unvollständiger als die günstigere Version, die man beim Mediamarkt kaufen kann. Aber gut, das sind wieder andere Diskussionen, glaube ich.
Ja, aber was mir noch einfällt, ist ja Stardew Valley zum Beispiel. Das kam ja anfangs auch physisch nur in Japan raus, hab's mir dann da auch importiert, da sind auch deutsche Texte mit drauf, also ist einfach die ganz normale Version, die du überall bekommst vermutlich. Und dann kam das Spiel jetzt dann auch erst 2 Jahre später oder so raus. Aber ich habe dafür noch den Soundtrack und die Karte dabei in dem Spiel gehabt und weniger bezahlt. Gibt also auch, sag ich mal, so den umgekehrten Fall dann noch, dass Spiele so günstiger sein könnten.
Und dann gibt es noch ganz, ganz große Specials wie Binding of Isaac, wo der DLC für die europäische physische Version ein halbes Jahr später erscheint, weil Head Up Games es nicht auf die Reihe bringt, den Scheiß für ihre Version neu zu kompilieren innerhalb kurzer Zeit. Und die europäische Cartridge, die europäische eShop-Version kriegt den DLC gleich. Es gibt eine zweite europäische Version, wo der DLC auf der Cartridge ist. Die erscheint da ein halbes Jahr, bevor die europäische physische Version den DLC kriegt und so. Es ist teilweise echt zum Speiben.
Ja, so, genau. Also heute ist das wirklich eher so eine Sache für Sammler, ne? Wenn man das Spiel wirklich physisch haben möchte. Wir drei sind ja Sammler, die auch gerne die Spiele noch in der Hand im Regal stehen haben möchten und auch, ne, die sicher sein wollen, dass auch bei Abschaltung von diversen digitalen Stores wir noch die Spiele spielen können. Ne? Und genau. Das ist ja so unser Hauptanliegen, dass wir da noch so, ja, sage ich mal, noch so klassisch da unterwegs sind. Aber das macht das wirklich
also sehr... Mein Hauptanliegen ist, dass ich was habe, was ich in meinen Kosten stellen kann und wo ich was angreifen kann und wo ich mich einfach wertig fühle, wenn ich das habe. Ich werde das wahrscheinlich, außer die Welt bricht zusammen und ich habe unfassbare Schulden, ich werde das nie verkaufen. Das heißt, es geht mir eigentlich nie um den Wert meiner Sammlung. Ich denke über das eigentlich nicht einmal nach, wie viel das ganze Krafel da insgesamt wert ist oder so. Ich freue mich einfach, dass ich was habe.
Genau, das geht mir ganz genauso. Ist auch bei Filmen auch so bei mir. Und also deshalb, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, komplett auf digital irgendwie umzustellen. Also es ist... Oder wie du auch sagst, ihm was zu verkaufen. Das wird noch gar nicht in die Tüte kommen.
Ja, tatsächlich habe ich ein einziges Mal im Leben ein Spiel verkauft, also relativ jung auch noch in meinem Leben. Da war ich dann
jung und
oder so.
Ja.
Da hatte ich damals mal Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Ich hatte halt nur das Modul damals gehabt vom Flohmarkt. Hab dann aber irgendwie nicht so wirklich den Zugang oder die Freude an diesem Spiel gehabt und hab's dann tatsächlich einem Kumpel verkauft. Mit 10 D-Mark Verlust damals, also das war für mich damals natürlich viel Geld, ja, aber trotzdem, das habe ich halt verkauft und ich habe es dann halt bereut, weil ich habe es dann später natürlich von ihm nochmal ausgeliehen, dann festgestellt, ach, was habe ich da eigentlich für einen Schatz aus den Händen gegeben, und seitdem habe ich auch nie mehr etwas verkauft, es sei denn, ich hatte manchmal Spiele irgendwie günstig für ein Appel und ein Ei im Karstadt gekauft. Ihr kennt ja meine berühmte Geschichte mit den Final Fantasy 6 Modulen, 5 Euro das Stück im Karstadt im Hausverkauf gekauft und dann, weiß ich nicht, für 40 bis 80 Euro dann vertickt, ne? Aber
gut, das ist ja eine andere Sache. Ne?
Das ist eine andere Sache. Aber so das, was in die Sammlung selbst kommt, möchte ich auch wirklich behalten, weil ich mich dann auch wirklich dran erfreue. Ich meine, es macht mir Spaß, wenn ich ein Spiel dann habe und ich kann es dann, weiß ich nicht, ich habe ja so ein Kategorisierungsfimmel, ich stelle die dann alphabetisch natürlich auch ins Regal. Besonders wenn es halt irgendwann hunderte Spiele sind, ist es so natürlich auch am einfachsten, die dann wiederzufinden. Also natürlich je nach Plattform aufgeteilt. Sonst wäre es ja richtig schrecklich. Aber es macht mir halt wirklich Spaß. Spaß, ne? Die anderen auch einfach mal anzugucken und wenn ich mal irgendwie Langeweile habe, einfach nochmal ein Spiel rauszunehmen und mich dann dran zu erinnern, die Geschichte dahinter, wann habe ich mir dieses Spiel gekauft, warum habe ich es mir gekauft, ne? Und zu welchem Anlass, meine ich, ne?
Ja, auf jeden Fall auch gerade bei den älteren Spielen.
Erik, das ist kein Fimmel.
Nintendo-Spielen oder so.
Das ist kein Fimmel, das ist eine physische Störung. Aber damit findet man sich ab, wenn man älter wird.
Vermutlich, je älter man wird, desto weniger hinterfragt man seine Taten.
Ja, und auch die Partner müssen sich damit auseinandersetzen.
Und ja, aber wenn das jetzt sehr abschweift und eher zu einem Sammlungspodcast als zu einem Importe-Podcast wird, muss ich jetzt dann trotzdem auch noch der Mac-Geschichte loswerden, weil ich habe zwei Spiele verkauft damals, bevor ich 2007 nach Japan gefahren bin, um Spiele selbst zu importieren. Um einen Zusammenhang aufzubauen und habe damals auch Pokémon Battle Revolution und Team Buddies für die PlayStation verkauft. Und das sind beides Spiele, die werden zu Preisen gehandelt, die sie auf keinen Fall wert sind. Das heißt, ich habe sie mir nie dann irgendwann wieder gekauft, aber es sind beides. Team Buddies habe ich selbst eine große Erinnerung als Kind dran und da ärgert mich, dass ich es noch immer nicht habe. Und Pokémon Battle Revolution ist komplette Scheiße, aber es kostet halt 60, 70, 80 Euro. Und kehrt trotzdem in eine vollständige Wii-Sammlung. Und da muss ich erfolgreich berichten, dass ich da letzte Woche ein Pokémon Battle Revolution um 10 Euro am Geisteskranken abgekauft habe.
Endlich. Ja, manchmal hat man
zumindest
manchmal
eins dieser zwei Spiele nach fast 20 Jahren wieder.
Ja, manchmal hat man da echt Glück, ne?
Ja, aber das hat mich 20 Jahre lang, das hat mich seit 2007 gemartert. Warum habe ich das damals verkauft? Warum bin ich so blöd?
Aber jetzt muss ich aber auch noch mal eine kurze Story zu erzählen. Ich habe tatsächlich nicht Spiele verkauft, sondern leichtsinnigerweise in der Schulzeit mal verliehen und dann einfach nicht wiederbekommen.
Au.
Ja. Genau.
Ich muss zugeben, es sind ein, zwei Spiele in meiner Sammlung, die ich auf diese Weise erhalten
habe. das kann natürlich auch passieren. Klar.
So vor 20 Jahren ausgeliehen, wohl immer wieder gefragt, willst du das zurückhaben? Na, ich spiel's eh nicht, behalt's. Und dann irgendwann.
Ja gut, dann.
Denkt niemand mehr dran.
Ja, ist jetzt sowieso verjährt.
Eben. So ist es. Das ist jetzt in deinem Besitz. Das ist.
Ja, ich glaube, aber so ein Spiel befindet sich auch irgendwo noch in meiner Sammlung. Ich erwähne jetzt aber nicht welches, damit jetzt keine irgendwelche Anforderungen an mich gestellt werden, ja?
Ja, es könnte sein, dass auch bei mir noch so eins rumfliegt, aber ne, so, lassen wir das mal.
Aber eben, es fliegen auch mehrere Spiele von mir irgendwo rum, die irgendwem irgendwann irgendwo geborgt hat und ja. Weil ich bin da sehr, sehr offen eigentlich. Ich habe diese ganzen Dinger, damit man damit spielen kann. Das ist der Hauptgrund für Videospiele. Mhm. Und wenn jemand das ausborgen möchte, weil er es gern spielen möchte und ich vertraue dem halbwegs, dann bitte sehr gern.
Ja, da bin ich also mittlerweile.
Das ist jetzt kein Aufruf für alle in dem Podcast, sondern das gilt für meine Offline-Freunde und die wissen das eh.
Ja, ich bin da auch mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Also diese Schulsachen da damals, die haben mir schon gezeigt, da, dass ich da vorsichtig sein muss. Aber gut, bin ich jetzt auch, was das angeht.
Importe,
genau.
Ja. Also ich habe jetzt auch gerade mal meine PlayAsia-Bestellübersicht mal aufgerufen, um einfach mal zu schauen, was ich mir jetzt so in letzter Zeit bestellt habe. Und das waren dann halt natürlich überwiegend Spiele, die es hierzulande nicht physisch gibt. Also eigentlich fast ausschließlich physisch hier nicht gibt. Also die ganzen Ace Attorney-Spiele, die drei, die es mittlerweile auf der Switch gibt, also die drei Sammlungen, muss man ja sagen. Mhm. Ne? Oder zum Beispiel Melon Journey habe ich mir gekauft. Ich meine, es kostete dann bei PlayAsia, die sitzen ja in Hongkong, hat jetzt umgerechnet so, ich glaube, 30, 35 Euro gekostet. Ich würde hierzulande die eShop-Version für 15 Euro bekommen, aber nein, ich finde dieses Spiel ästhetisch so schön. Es ist halt immer noch in diesem Gameboy-Look wie der Vorgänger. Wollte ich dann einfach für sich ins Regal stellen. Oder ein anderes Beispiel ist, ein Spiel, was hierzulande vermutlich nie erscheinen wird, dürfte die Retro Game Challenge 1+2 Replay sein.
Oh! Ah, ich hoffe so, dass das wenigstens auf Englisch kommt, weil es den ersten Teil ja zumindest auf Englisch gibt. Mhm. Aber ich befürchte, die wird da nie erscheinen. Ist es spielbar? Mhm.
Ich hab's noch nicht, das ist noch momentan unterwegs.
Ach so.
Aber okay, okay. Ich hoffe einfach mal, dass man damit so seinen Spaß haben kann. Und ich habe mir auch jetzt dieses zweite Shin-Chan-Spiel bestellt, obwohl eigentlich schon klar sein dürfte, dass das Spiel nochmal bei uns rauskommt. Aber ich wollte es auf jeden Fall schon mal haben. Das ist momentan halt, wie gesagt, noch unterwegs. Da gab es irgendwie Lieferschwierigkeiten mit dem Unmetal. Das war irgendwie 2 Monate nicht mehr drin. Also ich hatte es noch gekauft und danach konnte man es irgendwie nicht mehr bestellen und sollte eigentlich im Februar alles kommen. Aber obwohl, Unmetal wäre ja so ein Spiel, was man hierzulande auch kaufen könnte, physisch tatsächlich. Zumindest in Europa.
Ohne jetzt zu erwähnen, dass der Grund jedes Mal ist, dass ich es mir physisch in den Ding steigen wollte, bei mir ist es in den letzten Jahren viel, viel weniger geworden. Also ich habe 2023 eine Bestellung und das ist Wheel of Katamari Reroll. Und im Jahr davor habe ich auch eine Bestellung und das ist die Bestellung, für die ich vielleicht gar nicht erwähnen sollte, das ist, und zwar ist da Catherine drin und Dead or Alive Beach Volleyball Extreme 3. Das ist quasi die Masturbationsbestellung. Und im Jahr davor Taiko no Tatsujin und eben das Game-Dingsbums, was ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt, dieses Game-Builder-Garage-Dingsbums.
Oh, das war's. Ich müsste auf jeden Fall.
Bestell mehr über eBay, weil auf eBay hast du inzwischen viele Japaner, die bestellen mit gratis Versand, da kommst du besser inzwischen teilweise weg als auf PlayAsia. Aber es ist trotzdem immer weniger geworden, was ich bestelle. Es sind einzelne Spiele, vielleicht auf Limited Run oder auf eBay. Aber dadurch, dass mir diese ganzen RPGs und der ganze Scheiß nie interessiert haben, ich bin immer die Spiele interessiert, die irgendwie importiert, die irgendwie interessant waren. MacKit für den DS, wo für den GBA-Slot diese quasi optische Maus dabei war und du hast dann den DS über den Tisch geslidet. Verschiedenste Donkey Konger, weil sie andere Musik gehabt haben als bei uns. Die Professor Layton am Anfang, weil da ja in Amerika schon 2 Teile erschienen ist, bevor sich überhaupt angekündigt hat, dass das Ding in Europa jemals erscheinen wird. Und so, also hauptsächlich die Spiele, die wirklich interessant waren. Und die erscheinen jetzt in den meisten Fällen auch physisch bei uns. Und gleichzeitig.
Ja. Aber du hast jetzt auch schon einige Titel angesprochen, die halt in der Vergangenheit erschienen sind. Wir haben jetzt nämlich sehr viel übers Heute gesprochen. Wir müssen
Genau, ich
auch.
wollte ein bisschen den Übergang machen, ja.
Das hast du wunderbar hinbekommen. Wir müssen dann mal einfach mal zurückgehen. Gehen wir einfach mal in die 90er Jahre, weil an die 80er, ich bin Jahrgang 88, also da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber in den 90ern, ich habe ja schon Videospielzeitschriften gelesen. Und es waren ja immer verschiedene Werbeanzeigen da drin von verschiedenen Versandhäusern, die sich so auf Videospiele spezialisiert haben. Muss dazu ja sagen, das Internet steckt halt in den Kinderschuhen. Amazon, so wie wir es heute kennen, gab es da noch nicht, also zumindest nicht in Europa.
Aber du meinst quasi diese Seiten oder Doppelseiten, wo einfach massenhaft Text waren
Ja,
und
genau.
ewig viele Spiele und einfach nur mit dem Preis dabei und es war
Genau.
unfassbar lange Listen und als Kind sind dir einfach die Sterne in die Augen
Ja,
aufgegangen,
genau.
wenn du diese Listen
Ja.
durchgeschaut hast.
Ja,
Genau.
genau. So, genau so war das. Genau so war das.
Genau. Und da ist mir
Ja.
dann halt aufgefallen, erstmals halt bewusst, ne? Man fängt ja irgendwann mit seinem Hobby an, man interessiert sich dafür, man ist ganz neu in dieser Szene, man will immer mehr herausfinden. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass es ja Spiele gibt, die es hierzulande nicht gibt. Und wenn man die allerdings dann spielen wollte, wenn wir jetzt mal das Super Nintendo als Beispiel angucken, da haben wir ja quasi direkt mal so einen doppelten Region Lock, halt so einmal digital und einmal physisch, also physisch in dem Sinne, dass halt die Module anders aussehen und dann eben, also zum Beispiel amerikanische Module passen hierzulande eben nicht in den Modulschacht rein und japanische Module passen halt rein, lassen sich aber ohne weiteres so nicht abspielen. Ne? Und da hat man halt ein Problem gehabt, weil Nintendo und eigentlich auch viele Hersteller jahrelang auf Region Lock gesetzt haben, zumindest bei den Heimkonsolen, dass man dann halt noch quasi so, ja, wie soll man sagen, so Zusatzgeräte eben braucht, um den Region Lock zu umgehen. Also, dass man sich so einen Adapter holt. Oder in meinem Fall, ich hatte den Action Replay 2 und den Action Replay 3 oder hab ihn auch, oder hab beide auch immer noch und könnte damit die Spiele spielen. Hattet ihr das damals auch so gemacht oder hattet ihr euch dann
Ja.
tatsächlich eine Konsole aus dem Ausland bestellt, um die zu
Nee,
spielen?
ich habe das so gemacht. Ich hatte, wie gesagt, durch diese zwei Game Shops, die es da in Köln gab, die es jetzt gar nicht mehr gibt, natürlich, aber die hatten halt die Importe da und die haben halt dann auch immer direkt gesagt, ja, nee, das kannst du gar nicht, du hast eine deutsche Konsole oder ja, da kannst du das dann gar nicht drauf abspielen und deshalb musst du diesen Adapter haben. Ich hatte dann sehr früh so einen Adapter, hab dann auch später mir dann noch in das Super Nintendo noch diesen 60-Hertz-Schalter einbauen lassen, damit ich dann auch weil manche Spiele waren ja auf 60, das gab es ja damals noch, ne? Sepal und NTSC, was ja auch ein Grund war, die Spiele dann teilweise zu importieren, weil die Originale teilweise sogar schneller waren als die eigentlich, ne? Also
So gut wie immer, oder nicht?
ja, genau, eigentlich
Ja.
schon, genau. Und deshalb direkt diesen 60-Hertz-Schalter eingebaut, zum Beispiel für das erste Secret of Mana, das habe ich in dem Import gespielt. Witzig war es dann natürlich auch, dass man hinten dann halt, wie gesagt, ein anderes Modul reinstecken musste, ne? Man musste dann ein deutsches Modul hinten in diesen Adapter reinstecken und vorne dann das amerikanische Modul sozusagen obendrauf. Und es war dann immer unterschiedlich. Es war dann, keine Ahnung, Mario World oder Street Fighter 2 steckten dann meistens dann hinten drin. Und obendrauf dann das Importmodul. War dann natürlich so ein riesen Turm da oben drauf. Musste man aufpassen, wenn man die Konsole auf dem Boden stehen hat, dass man nicht dagegen stößt.
Ja, genau.
Ja,
Kann ich mich dran
Schuld war
erinnern.
der CIC-Chip, wer im letzten NMAC-Quiz aufgepasst hat. Wobei, das ist
Richtig.
nicht ganz korrekt, weil der war für den NES, aber es war was Ähnliches am SNES, ne?
Ja. Genau, aber das war dann bei mir immer, also diese Läden, die waren so Anfang der 90er, waren die da. Und damals gab es ja auch gar keine Release-Dates oder so. Ne? Das war ja auch das Spannende, fand ich. Da ist man einfach so in den Laden gegangen, nur auf einmal war das Spiel da. Und gerade dann die dann importiert haben, die Spiele, da waren dann auf einmal Spiele da, von denen man nie was gehört hat. Die standen dann da im Laden. Das war schon irgendwie cool. So, und dann war dann auf einmal Final Fantasy VI da. Das hat mir meine Mutter dann aus der Stadt mitgebracht. Das weiß ich noch ganz genau. Ich habe gesagt, guck doch mal, wenn du da jetzt sowieso bist, guck doch mal bitte in den Laden, vielleicht ist es da. Und dann kam sie zurück und hat mir Final Fantasy VI mitgebracht. Das war legendär. Das war super.
Das kann man einfach so, vielleicht hast du ein 100 Mark Spiel, vielleicht liegt das im Laden, bring mir das bitte mit.
Ja.
Habe ich es korrekt umgerechnet? War das ungefähr der Preis damals?
Ja, ein bisschen mehr, glaube ich, 120.
Achso, weil es Import war ja noch.
Genau, mehr. Da war das noch ein bisschen mehr. Aber ich hatte das Geld ja zusammengespart zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nur, dass das halt da war und ich hatte das Geld, ich habe es ihr dann auch mitgegeben, dann guck doch mal, ob es da war. Und ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass es da ist. Und dann bringt es, hier, guck mal, ich habe es gefunden. So total begeistert. Das Gleiche war, als ich dann in den Laden gegangen bin, auch denke ich, Chrono Trigger, das müsste ja jetzt eigentlich raus sein. Dann stand ich an der, guck ich durch die Regale, ist auf einmal Chrono Trigger. Ich schnell zur Kasse, da steht vor mir einer, der auch Chrono Trigger kauft und denke, oh, hoffentlich ist es noch eins da. Und ich kauf's und ich hab's. Das war legendär. Das waren so meine legendären Import-Erlebnisse damals, Mitte der 90er.
Solche Kauferlebnisse aber erst ab der N64-Phase, weil ab da habe ich erst dann wirklich Spiele gekauft. Und N64 war meine erste Konsole, weil mein Vater war lang dagegen, dass ich mich mit solchen Dingen beschäftige. Der hat sich erst aus der Familie verabschieden müssen, bis ich mir dann einen Fernseher gekauft habe und dann N64. War das selbst, damit keiner mehr was sagen kann dagegen. Mhm. Weil wo ich genug Geld für den N64 angespart habe, hat meine Mutter gesagt, na, aber dann besetzt du dauernd unseren Fernseher. Also habe ich halt weiter gespart auf dem Fernseher. Und ja, das heißt, die SNES-Zeit habe ich erst später nachgeholt im Prinzip. Mhm. Und da war damals, es ist lang genug her, dass ich es jetzt erwähnen kann, weil es ist das, was passiert ist 20 Jahre her und das Ding ist inzwischen 40 Jahre alt. Eines der ersten Sachen, die ich um 25 Euro von einem Bekannten für mein SNES verkauft gekriegt habe, war Super Wildcard. Das heißt, ein Gerät, wo du bis zu 4 Disketten reinstecken kannst und der ladet, was auf die Disketten drauf ist, in den RAM und dann kannst du spielen. Folglich hat mir am Super Nintendo die Regionsgrenze ehrlich gesagt lang nicht wirklich interessiert, weil hat keine gegeben, war ja eh auf der Disketten. Mhm. Und ich habe jetzt beim Super Nintendo zwar einiges an Spielen nachgeholt und einiges da oben liegen, aber das sind alles Ballspiele, kein einziges Importspiel eigentlich. Das fängt erst am Gameboy, also wo habe ich denn die ersten? Ah doch, sicher habe ich Importspiele für SNES. Ich habe da mehrere liegen, aber die kann ich nicht spielen. Das sind einfach Sachen, die man im Super Potato mitgenommen hat, weil sie cool ausschauen.
Ja, genau. Das habe ich auch gemacht.
Also, liebe Hörer, wenn ihr da draußen noch irgendwelche Super Nintendo Adapter habt für ein PAL Super Nintendo und ihr braucht die nicht mehr, Emil würde sich freuen.
Nicht unbedingt. Ja, außer er will sie mal schenken. Aber ich habe zum Beispiel Super Mario RPG da und Mother 2. Mother 2 habe ich damals einen Tag, nachdem Iwata gestorben ist, im Super Potato gekauft. Einfach aus Prinzip, weil er mal leid getan hat.
Ja, aber ich glaub, es gab ja nachher aber auch so ein paar Probleme. Ich glaube, das Super Mario RPG, das war gar nicht ohne Probleme spielbar, selbst mit einer umgebauten Konsole. Da waren irgendwelche Vorkehrungen drin, wodurch man das auch gar nicht ordentlich spielen konnte, selbst wenn man, wenn man die Konsole umgebaut hatte. Das war schon
keine ein Ahnung. Problem. Bei dem habe ich auch schon 2007 gewusst, das Spiel ist bei uns nie erschienen, wenn ich mal irgendwas mitnehme, dann sowas in die Richtung. Und Mario ist es noch zusätzlich, das nehme ich.
Ja, ja, genau. Ja, aber ne, also da war dann natürlich noch ein anderer Grund, warum man Spiele importierte. Wie gesagt, einige kamen gar nicht raus. Und dann war natürlich damals noch die von allen Spielern wahrscheinlich gehasste Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, für jugendgefährdende Schriften.
Ja, ne? So hieß die das. Ja, das sind auch Dinge, mit denen ich mich nie habe beschäftigen müssen. Ne?
Die haben halt sehr fleißig halt indiziert. Ne? Da ist ja alles indiziert worden, was nicht vor 6 auf den Bäumen war. Ne? Wenn das irgendwie in 3D war und man eine Pistole da vorne sah, war das meistens sofort indiziert. Ne? Also ich fing mit Doom an und so. Und Und auch, oder auch Sachen so wie Mortal Kombat oder so. Mortal Kombat 2 sofort, zack, initiiert, beschlagnahmt, kam man nicht ran, musste man dann irgendwie auch importieren. Ne? Also irgendwie war das schon so eine Sache, dass man irgendwie schon ein bisschen als Spieler in Deutschland in den 90ern, wenn man das so mitbekommen hat, eigentlich sehr benachteiligt war.
Ja, in Österreich in Folge eher, weil dadurch, dass die Spiele dann mit Deutsch synchronisiert worden sind, sind sie in Österreich dann teilweise auch nicht erschienen. Oder so Sachen wie Command & Conquer Generals, was dann die Erweiterung, ich habe keine Erweiterung gekriegt, die mir mein originales Generals nicht nachträglich zensiert hat, die, wenn ich sie installiert habe und solche Geschichten. Das war alles zusammen eine Katastrophe.
Ja, und dann auch immer die
Generals war das erste Spiel, wo ich mich mit denen dann wirklich auseinandersetzen habe müssen, was mich wirklich betroffen hat quasi.
Ja, oder dann auch irgendwie, keine Ahnung, oder wenn du jetzt gerade Command Conquer erwähnst, da war dann die deutsche Version, da waren das alles Roboter und so. Ne? Da waren das halt alles irgendwie völlig entstellte Versionen eigentlich von dem ursprünglichen.
Und damit kann noch leben, weil das schaut nur anders aus, es ist dasselbe Spiel, aber wenn gewisse Missionen dann plötzlich fallen oder gewisse Einheiten plötzlich fallen, dann ist es nicht mehr das vollständige Spiel.
Genau, weil ich glaube, bei Generals war das ja die Terroristenfraktion, glaube ich, ne, die da so federn lassen musste, oder?
Ja, es waren ein, zwei Einheiten hat man einfach nicht mehr bauen können von denen oder irgendwelche Waffen von denen auslösen oder sowas. Und dann war natürlich die ganze Fraktion kastriert quasi, weil das Balancing nicht mehr gestimmt hat, weil denen das einfach gefeilt hat.
Ja, das war wirklich so eine, also mich hat das auch immer gestört, so mit Robotern und so. Also es hat mich kolossal gestört, wenn dann irgendwie was nicht in der ursprünglichen Version irgendwie war, wie es sein soll. Das ging mir total auf den Keks. Da habe ich mich dann immer geweigert, diese zensierte Kacke dann irgendwie zu spielen.
Solange mir nichts abgegangen ist und solange das Spiel nicht drunter gelitten hat, war mir das eigentlich recht egal.
Ich meine, jetzt sind es auch irgendwie Kuriositäten, irgendwie diese alten Versionen quasi, diese alten deutschen Versionen fast.
Ich meine, es gibt ja zum Beispiel Turok auf dem Nintendo 64. Da hat man ja die menschlichen Gegner auch gegen Roboter ausgetauscht.
Genau, der Half-Life 1 auch.
Nur da muss ich halt sagen, bei Turok hat das dann noch irgendwie gepasst, weil das ganze Spiel sowieso totaler Quatsch ist, der was da passiert. Aber deswegen hat das irgendwie gut reingepasst für mich. Ich mag da tatsächlich beide Versionen, aber grundsätzlich bin ich dann schon eher so bei dir, Markus, weil ich finde halt auch, so ein Spiel sollte so gespielt werden, wie es gedacht ist. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man eben keine gekürzten Inhalte dann sehen möchte. Also, wenn man zum Beispiel
Ich habe das als Spiel überhaupt nicht, als Kind überhaupt nicht mitgekriegt. Also für mich war das Blut in Spülen einfach grundsätzlich grün zum Beispiel. Das war einfach so und fertig aus. Dass das nur bei uns so ist, war mir nicht bewusst.
Stimmt, ja, man hinterfragt sowas ja dann auch nicht unbedingt als Kind.
Nicht unbedingt, ja. Nee. Also ich war dann ja schon im Teenager-Alter da, so mit zu der Doom-Zeit und so, da ging das dann schon irgendwie schon, dass man das schon irgendwie, also auch durch die Zeitschriften so, irgendwie immer mitbekommen hat. Oder ein Freund, der dann die Originalversion dann importiert hatte oder so von einem PC-Spiel. Also einen richtigen PC zum Spielen hatte ich erst gegen Ende der 90er. Also das war immer irgendwie war's immer präsent, ne?
Das war damals einfach ein Shitstorm, der sich aufgrund von der Langsamkeit der Medien über mehrere Jahre gezogen
ja,
hat.
Ja, genau.
Über mehrere Wochen.
Ja, genau. Es gab das Internet noch nicht. Deshalb dieser Shitstorm, der hat sehr lange gedauert. Das ist richtig. Und dann war es ja auch so, dass die Zeitschriften, die dann über die Spiele berichtet haben, wenn das Spiel indiziert wurde, waren die Zeitschriften automatisch auch indiziert oder mussten geschwärzt werden. Das war bei Mortal Kombat 2 so, das weiß ich noch ganz genau.
Ja, da gibt es diese berühmte Totalausgabe, die man nicht mehr nachbestellen konnte auch.
Genau.
Ich glaube, ich habe die sogar in meiner Sammlung tatsächlich. Die hat sich dann irgendeiner mal gekauft.
Ich finde das immer so großartig. Entschuldige.
Ja, nee, ich wollte nur sagen, die hat sich irgendwann jemand gekauft. Ich habe es auf dem Flohmarkt dann halt mal mitgenommen für 50 Pfennig, 50 Cent oder so damals. Und ja, liegt jetzt irgendwo im Keller bei den anderen.
Ich finde das so großartig, dass man dann immer aufpassen muss. Weil ich war immer der anfangs im Podcast aufpassen muss, dass er gewisse Spieletitel nicht erwähnen darf und sowas. Weil mir es ja immer wurscht war. Aber inzwischen ist das offensichtlich egal. Ich finde das toll.
Nee, die sind ja nicht mehr indiziert. Also Mortal Kombat 2 ist ja nicht mehr indiziert.
Dead Rising! Manhunt!
Ja gut, ein paar sind noch indiziert, das stimmt, ja. Aber gut.
Wir weisen an der Stelle darauf hin, dass Emil Österreicher ist und für ihn andere Gesetze gelten als
ganz
für uns.
Genau, ganz genau. Genau. Aber es ist ja mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Also das ist ja so, ich meine, selbst Mortal Kombat 11 ist mittlerweile unzensiert in Deutschland für ab 18 USK erhältlich und kann auch gar nicht mehr indiziert werden deshalb. Und
Aber Wolfenstein zum Beispiel auch nicht mehr, weil inzwischen solche Zeichen auch legalisiert
richtig,
worden sind,
ganz
wenn
genau.
sie nur historisch korrekt im Kontext stehen und so.
Ja, ganz, also das kommt halt drauf an, genau, damals war es bei Filmen ja so, da war es egal, deshalb konnte ja Indiana Jones ohne Probleme Hakenkreuze zeigen, bei Spielen war das anders, weil die halt nicht unter den Kunstbegriff fielen und das ist jetzt halt geändert worden. Finde ich ja gut, ist auch so eine Entwicklung, die definitiv positiv da irgendwie zu bewerten ist. Ne?
Ja. Es kommt drauf an, wer es spielt, sagen wir es einmal so, aber grundsätzlich ist es einmal positiv.
Ja, jetzt nicht wegen den Zeichen.
Aber Importe. Genau. Importe. Wir wollten uns drüber unterhalten, wie Sony Lik Sang getötet hat.
Genau, Ende der 90er war das ja dann so, ging die Importe ziemlich auf den Zeiger. Wahrscheinlich, weil die immer auch weil da auch Spiele halt auch dann in Deutschland gar nicht rauskamen und so, da auch erst wesentlich später und Importe relativ weit verbreitet sind, dann haben die versucht, da einen Riegel vorzuschieben. Da gab es nämlich ein Importverbot. Wie auch immer rechtlich das legal war, weiß ich nicht, aber die haben ja Läden, die gewisse Spiele importieren wollten, rechtliche Schritte angedroht.
Also Nintendo war das damals auch ein Dorn im Auge. Vor allem bei Electroplankton war das damals die Argumentation. Mhm. Erst haben sie gesagt, wenn ihr Electroplankton importiert, sagt uns das nur, dass es sich in Japan gut verkauft, wie auch immer. Und deswegen bringen wir es dann so nicht raus. Und vor allem DDs importieren, kaufen sie ja dann meistens nicht noch einmal, wenn es dort rauskommt, wo es für sie interessant wäre. Das heißt, es verfälscht quasi den Markt für Nintendo. Nintendo kann schwerer abschätzen, wo jemand sitzt, den es interessiert. Mhm. Ja, kann man argumentieren, vielleicht bei Electroplankton, weil das wirklich massiv importiert worden ist. Bei allen anderen Spielen vielleicht nicht so much. Aber Sony hat damals einfach gesagt, ja, wir möchten nicht, dass unsere PSP importiert wird. Das war damals Teil von ihren Geschäftsbedingungen oder sonstigen Scheiß. Und jeder Verkäufer eines Sony-Produkts muss sich an diese Geschäftsbedingungen halten. Mhm. Das heißt, das hat rechtlich Sony-typisch halt für den Arsch, aber halt genug, dass Sony quasi damals Lik Sang mehr oder weniger in den Boden hat klagen können. Dass Lik Sang zusperren hat müssen, weil sie sich allein schon die Anwälte nicht haben leisten können quasi. Mhm. Und das war damals, also Lik Sang war damals noch vor Play Asia, das war einer der größten Importgeschäfte für solche Sachen, hat unfassbar viele Kunden gehabt, hat erst ein, zwei Jahre vorher ein Warehouse in Europa aufgesperrt, damit sie auch schneller noch versenden können und zollfrei, weil auch wenn du am Anfang gesagt hast, Erik, es gibt keinen Grund mehr, nicht zu importieren, doch dieser verdammt nervige Arschloch-Zoll ist einer der Gründe, nicht zu importieren. Vor allem jetzt, wo sie wirklich jede Sendung überprüfen und jede Sendung erwischen. Und finde ich vollkommen okay. Ich zahle gern Zoll, ich zahle gern Einfuhrumsatzsteuer. Das ist alles kein Problem, weil das sind meistens nur 3-4 Euro. Mit was ich ein Problem habe, sind diese scheiß 10 Euro, die Post verrechnet dafür, dass sie diese 3 Euro kassieren.
Mhm. Das stimmt.
Ja,
das gut, stimmt.
Aber das ist...
Nee, aber dieses Importverbot, das war PSP war das auch, ging das noch so lange? Ich weiß.
Ja, die PSP war dann der Grund, wegen der PSP haben sie geklagt und das war im ersten Jahr der PSP und damals war die PSP ja ein Jahr lang oder so nur in Japan, dann nur in Amerika erhältlich, lang nicht in Amerika, noch länger nicht in Europa und viele haben dieses Hype-Ding importiert, weil alle wollten natürlich dieses scheiß Arsch-Ding haben. Und das ist Sony komplett gegen den Strich gegangen. Mhm. PlayAsia hat damals quasi gesagt, nein, wir verkaufen keine PSPs mehr und hat dann eine Ruhe gehabt. Und Lik Sang hat gesagt, nein, ihr könnt uns am Arsch lecken, wir sind ein Händler. Wenn jemand das bei uns kauft und der in Europa sitzt, dann dürfen wir ihm das legal senden.
Ja klar.
Und Sony hat dann halt geklagt. in mehreren Ländern gleichzeitig.
Also ich weiß noch, das hat damals auf jeden Fall auf der PlayStation 1 gab es das teilweise auch. Vielleicht fing das da auch erst an, weil ich weiß, dass Metal Gear Solid 1, dass es da auch so eine Art Importverbot gab. Das kann sein, dass das da noch von Konami ausging, weil die nicht wollten, dass das Spiel irgendwie importiert wird. Und ich weiß noch, ich bin dann in den Shop damals gegangen und ich hab dann gefragt, Metal Gear Solid, habt ihr nicht, ne, wegen Importverbot? Nee, haben wir nicht, aber du bist ein guter Kunde. Hier, diese Telefonnummer, ruf da an und dann kannst du es haben. So, dann haben die mir so eine Telefonnummer über den Tresen geschoben. Und ich habe dann da angerufen und das war dann ein Ableger von denen, ich glaube in den Niederlanden oder so. Und dann konnte ich das da bestellen. So quasi.
Bist du sicher, dass du da kein Gross gekauft hast?
Das ich bin so ziemlich sicher, dass das Metal Solid 1 war.
wird unter der Hand in die Niederlande verwiesen. Ich war mir da nicht so sicher.
Doch, das war auch das Spiel drin. Es war nichts anderes drin.
Es war bestimmt dann so ein riesiger Karton, da waren dann oben eine Lage hier die PlayStation 1 Verpackung mit Metal Gear Solid drin, da drunter alles schön, das ganze Glas verpackt, kiloweit.
Die PS1-Discs waren ja diese riesigen Schachteln, oder? Hast du schon mal unterm Plastik nachgeschaut, ob dort irgendwas drin ist?
Das ist gut, vielleicht soll ich das mal machen. Ich hab das jetzt schon.
Seit 25 Jahren.
Genau.
Und was halt auch schön ist, um ganz kurz auf die Sammlungen zurückzugehen, weil das habe ich nämlich auch nicht erwähnt. Man hat zu jedem Spiel eine Geschichte.
Auf jeden Fall,
die man da hat. Vor allem auch, weil 90% von dem, was ich da gekauft habe und vor allem alles, was ich importiert habe eigentlich, aus der Zeit stammt, aus der es ist.
Mhm.
Weil ich importiere oder kauft die Sachen dann, wenn sie erschienen sind, weil ich sie dann haben und spülen will.
Mhm.
Und das heißt, alles da ist 20 Jahre alt. Deswegen kann ich ja sagen, ich habe das und das bei Lixan gekauft und das bei Play Asia gekauft und das bei Yes Asia gekauft.
Genau.
Und dass es alles Mögliche für Importgeschichten gibt. Oder das in Japan selbst gekauft und mitgebracht. Und
ja, so. Super Potato. Ne? Also ich meine, gerade, ich habe ja diese, sag ich das, diese Metal Gear Solid Geschichte oder da, wo meine Mutter in der Stadt mir Final Fantasy VI mitgebracht hat. Das sind ja, jedes Spiel hat da irgendwie seine eigene Geschichte. Irgendwie. Das stimmt dadurch. Dadurch erinnert man sich dann auch irgendwie daran, an das Importieren.
Ja, vor allem, wenn es um die Importe geht. Also du warst offensichtlich auch schon im Super Potato. Ich nehme mal an, Akihabara.
Ja, Osaka. Nee, Akihabara. Ja. Genau.
In dem alle gehen, in dem die Preise inzwischen untragbar sind.
Genau. Ja. Ich hab da auch ein paar Spiele. Ich habe das Dyna Blast, da habe ich da mitgenommen. Also das hier, das Bomberman für den Game Boy. Und das erste Saga, also das war das einzige, was ich noch nicht auf Japanisch hatte. Das erste Final Fantasy Legend sozusagen auf Japanisch habe ich da mitgenommen. Ich glaube noch irgendwas anderes. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr was. Aber es ist halt einfach auch geil, da durch den Laden zu gehen. So.
Ja, also Super Potato war der Laden, der mich ausgelacht hat, wo ich sie gefragt habe, ob sie Wario Land für den Virtual Boy mit dort haben.
Mhm.
Ich glaube, sie haben gedacht, dass ich die Demostation kaufen will. Weil ich habe dort hingezeigt, weil dort war es drin. Aber ich bin mir nicht sicher, sie haben mir auf jeden Fall ausgelacht. Aber es ist ganz groß. Du hast zwei, drei Stockwerke, je nachdem, wo du bist. Es gibt ja inzwischen drei oder vier Super Potatoes. Es gibt eine Fülle. Also es ist eigentlich nicht empfehlenswert, inzwischen mehr in einen Super Potato zu gehen, weil der Name so overhyped ist, dass der Preis auch 20-30% drauf ist. Man sollte eher ein bisschen außerhalb gehen von Akihabara oder so. Es gibt genug Läden in Japan, wo die Sachen teilweise die Hälfte kosten.
Auf jeden Fall, ich meine auch gerade die alte Spiele haben, das ist jetzt nicht nur Super Potato, die Sache ist halt nur, dass der so bekannt ist, auch durchs Internet und so ist er so bekannt geworden und deshalb strömen da alle hin und deshalb können die sich das leisten mit den Preisen.
Ja, und was alte Spiele betrifft, sollte sich wirklich auszusuchen, weil es gibt jeden, auch im Super Potato, irgendwo zwei, drei Boxen, die voll sind mit irgendwelchen Cartridges um 100 Yen, was quasi 60, 70 Cent sind. Mhm. Und dadurch habe ich einiges an N64-Spiele. Ich habe so viel N64-Spiele in diese Boxen gekauft, dass ich mir dann an N64 gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich genug, dass ich den jetzt mitnehmen muss. Deswegen habe ich den japanischen N64. Beim GameCube war es ein bisschen anders, da war alles, was ich importiert habe, Freeloader oder beziehungsweise Action Replay und das hat ja super funktioniert. Da habe ich einen japanischen GameCube im Super Potato gekauft, einfach weil er orange ist und weil ihr einen orangen GameCube haben wollt und den gibt es ja nur auf Japanisch.
Mhm.
Das, ja.
Ja. Ja, also wie gesagt, also ich war dann auch einfach, wenn man in Akihabara rumgeht und dann auch irgendwelche Shops, keine Ahnung, da war so einer, der ging so eine Treppe runter, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, und dann war das so ein großer Kellerraum und da war, und die hatten auch alles PlayStation 1 Spiele, Super Nintendo Spiele, alles mögliche, also nicht nur Super Potato, ne? Also auf gar keinen Fall, wenn man in Japan
ja ist, Massen auf solche Läden, ja.
Mhm, ja. Genau.
Also ihr merkt schon, das ist ein richtiges Erlebnis, wenn man nach Japan kommt.
Sowieso. Nicht nur wegen Super Potato.
Und nicht nur wegen Videospielen.
Man braucht viel Geld, wenn man Videospiele sammelt.
Ja, und große Koffer, leere Koffer.
Ich wollte gerade sagen, wenn man Merchandise sammelt, noch mehr.
Mhm. Ich habe mir noch ein paar Bücher da gekauft, genau, ein paar Guidebooks habe ich mir noch da gekauft. Beim
Super das ist halt, ja gut, die kann man im Rucksack bitten.
Genau, genau.
Dann nicht so auf, ja.
Genau.
Ja, hier war alles in meinen Rucksack gestopft, weil mein Koffer schon quasi geplatzt. Der ist dann geplatzt da in Österreich angekommen, aber er war noch nicht geplatzt, wo ich ihn aufgeben habe. Aber ich hab CDs, Videospiel-Soundtracks, einen kompletten Stapel gekauft von 15 CDs oder so. Die habe ich reingestellt auf der rechten Seite von meinem Rucksack. Auf der linken Seite war der GameCube und noch gleich große Sachen, damit das schön ist. Und dann hinten die Bücher. Der Rucksack hat so viel gewogen, ich habe so Kreuzweh gehabt. Und dann genau wollte der am Flughafen Narita, schauen, was ich da alles im Rucksack habe. Und dann habe ich das alles schön ausgeschlichtet vor dem Japaner und das dann wieder eingeschlichtet.
Ja.
Ja. Also es macht mehr Spaß, wenn man es selber importiert, als wenn man es den gelben Mann
für
die Nasen bringen lässt.
Klar, jetzt mittlerweile durch die Online-Shops und so. Oder wie wir damals, wir haben gesagt, damals haben wir da angerufen, in den 90ern, ne, haben wir die Telefonnummer gewählt und gesagt, ja, haben Sie denn das und das Spiel da? Ja. Und dann hat man es bestellt und jetzt Internet, noch viel einfacher, aber wie gesagt, cooler ist tatsächlich auch mal vorbeizufahren. Ja.
Ja. Aber wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen, heute gibt es ja das Internet, wir haben ja auch schon PlayAsia zum Beispiel erwähnt.
Mhm.
Bei welchen Online-Versandhändlern bestellt ihr denn so noch eure Spiele, die dann eben aus Japan oder Amerika oder sonst woher stammen?
Also ich habe PlayAsia hauptsächlich. Es gibt ja noch Video Games Plus, VGP aus Kanada. Die sind noch ganz gut. Ja, ansonsten, wie Emil sagt, auch eBay immer gucken. Ne? Also das ist auch definitiv Vorteile. Da, wo jetzt eBay auch mehr oder weniger ein Shop geworden ist und kein wirkliches Auktionshaus mehr, kann man das ohne Probleme machen.
Also ja, mein erstes ist, ich gebe es bei eBay ein. Auktionen interessieren mich überhaupt nicht, rein sofort kaufen. Da gibt es teilweise das Spiel um, ich weiß nicht, 48 Euro sind es meistens oder sowas in die Richtung, 47 Euro statt 50 Euro halt, mit Gratisversand aus Japan. Und das ist meistens 1-2 Euro günstiger als PlayAsia, I'm sorry, und dann bestell ich es dort. Und wenn es dort nicht ist, bestell ich es bei PlayAsia. Und der Rest sind wirklich spezifische Spiele von spezifischen Anbietern, wie eben Limited Run Games. Die bringen irgendwas raus, dann bestell ich es dort. Kommt aber sehr, sehr selten vor. Also ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Limited Run Games Spiele da und sowas. Oder das Binding of Isaac Collectors Ding, was es damals nur bei Nikalis im Online-Store zum Bestellen gegeben hat. Und so. Dort bestelle ich dann einmal, weil dort gibt es das nur dort. Und ja.
Ja, was mir jetzt tatsächlich noch einfällt, da bin ich auch erst durch Markus draufgekommen, NetGames. Ich meine,
genau.
war jetzt ein deutscher Händler, aber der hat die Sachen ja auch importiert.
Richtig, ne? Genau. Das stimmt natürlich, klar.
Genau, jetzt, die bieten halt auch noch einiges an.
Und wenn man jetzt aus dem europäischen Ausland bestellen möchte, geht natürlich auch immer Amazon. Geht ja auch im Amazon direkten Ausland, geht jetzt Amazon UK zum Beispiel oder Amazon Frankreich oder je nachdem. Die haben ja auch dann aus dem europäischen Ausland die Spiele und da geht das ja auch. Also wenn,
ja, aber du kannst genauso auf Amazon US und Amazon Japan bestellen.
Genau, habe ich auch schon gemacht. Ist dann allerdings der Versand höher, ne?
Gar nicht schlimm. Also ich habe teilweise, auf Amazon US die Rockband 3 diese akustische Rockband-Gitarre mit die 168 Tasten oder sowas bestellt.
Mhm.
Die war innerhalb von 3 Tagen da.
Hm.
Andere, ja, was ich öfter bestelle jetzt auf Amazon Japan, sind Amiibo, wie die Monster Hunter Amiibo, weil die einfach eben Nintendo of Europe Store unerhältlich sind und auf Amazon Japan gibt es die ganz normal. Die Amiibo kosten ungefähr 14 Euro umgerechnet, der Versand kostet vielleicht 10 Euro umgerechnet und das ist in einer Woche da.
Okay. Also,
und
ja, dann hat
und Amazon haut dir auch gleich den Zoll dazu und alles und du brauchst richtig. Dir um das keine Gedanken machen, es gibt keine Verzögerung und nichts und das kommt ganz normal an.
Wunderbar. Richtig, genau, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass das wirklich auch sehr schnell geht tatsächlich, wenn man über Amazon Japan oder so bestellt.
Ne? Weil das voranmelden, ja, was drin ist. Mhm.
Quasi. Und man kann ja auch mit seinem Account, den man bei Amazon Deutschland hat, kann man ja auch einfach in den anderen auch bestellen. Kann man sich direkt ja einloggen.
Genau. Ne? Genau. Es ist halt beschränkt, man kann nicht alles bestellen.
Mhm.
Für den Rest gibt es dann diese Paketdienste. Da kannst du dann auch an ein Postfach in Japan schicken. Die verbocken dir das und sammeln dir das quasi und senden dir dann ein Paket mit allem, was du dorthin bestellt hast.
Stimmt,
das funktioniert das auch großartig. Da habe ich Suntory Melon Syrup bestellt dadurch, 2 Flaschen. Ja,
weil das, oh, Melon Syrup, ja, natürlich. Das, du sprichst mir aus der Seele, oh Gott, Melon Syrup. Oh Gott.
Ich wollte Suntory Melon Syrup haben, seitdem ich das erste Mal in Japan war. Ich habe dieses scheiß Syrup 7 Jahre später gesucht.
Mhm.
Und hab's nicht gefunden.
Nee.
Und dann vor 2 Jahren, also da war ja, das ist auch etwas, was über 15 Jahre lang wollte ich das Sirup haben und dann habe ich drauf geschissen und dann habe ich 2 Flaschen bestellt. Hat mich 70 Euro gekostet.
Aber es hat sich gelohnt, auf jeden Fall.
Es hat sich gelohnt.
Unfassbar. Ja. Ja. Siehst du, nicht nur Importe von Spielen, sondern auch von Getränken. Ist auch wichtig.
Genau, aber hauptsächlich erwähne ich das deswegen, weil dadurch kriegst du Sachen auf dem japanischen eBay und sonstiges.
Mhm.
Also Sammlersachen, die hauptsächlich nicht außerhalb von Japan verschicken oder nicht außerhalb von Asien verschicken, kriegst du so auch. Also es gibt für alles eine Lösung, wenn du importieren möchtest.
Ja, das ist mit diesem Postfach, das habe ich tatsächlich auch mal überlegt, aber dann irgendwie nicht umgesetzt. Aber
kostet dir ja nichts, das Registrieren meistens,
sondern
dann nur das Weiterleiten quasi.
Mhm.
Das Problem damals war, das war wirklich vor 2 Jahren und damals war es auch so, dass die japanische Post gerade nicht exportiert hat und sie deswegen über alternative Dienstleister und sonstigen Blabla. Deswegen war es exzessiv teuer. Ich denke, dass es inzwischen wieder günstiger ist als damals.
Mhm.
Wobei man ja natürlich auch noch bedenken muss, man muss natürlich schauen, bei welchem Händler man jetzt seine Spiele halt bestellt. Es gibt natürlich hin und wieder besondere Angebote, also zum Beispiel, ich hatte jetzt ja vorhin erwähnt, das Shinchan-Spiel, dann Retro Game Challenge und Unmetal, die habe ich zum Beispiel in so einer Aktion gekauft, 3 für $100, ne? Und in der Gesamtsumme hat es mich dann inklusive Versand jetzt 108 Euro gekostet, ne? Und Versand war dabei halt gratis, ne? Und ich glaube, wenn du bei PlayAsia sowieso bestellst, ich glaube so ab 110 oder 15, je nach Kurs, ja, aktuell sind es 115,20 €, hast du sowieso kostenlos weltweite Lieferung, ne?
Genau, du kriegst...
Das schaffe ich meistens nicht. Ich bestelle Anspül, vielleicht irgendein Goodie noch dazu mit dem Anspül.
Mhm. Ja. Ja, also du kriegst auch immer diese Coupons, ne? Die kann man ja dann auch noch einlösen, gegebenenfalls.
Genau.
Die sind schon ein halbes Jahr abgelaufen, wenn ich das nächste Mal bestelle.
Ja, meistens bei mir auch.
Ja, gut, aber man muss wissen, es gibt natürlich Voucher-Codes, die dann auch irgendwelche YouTuber rausgeben, die halt bekannt sind. Ne? Und dann kriegt man auch nochmal 5% Nachlass, ja.
Das ist Standard. Bei solchen Shops sollte man so oder so googeln noch PlayAsia Coupon-Code oder so. Man sollte zumindest 1-2 Minuten investieren, dann findet man meistens zumindest 5-10%
Rabatt. Mhm.
Das funktioniert in den meisten Geschichten. Es gibt ja da auch Browser-Add-ons wie Honey, die ganz groß beworben waren, aber ich glaube, das funktioniert in Europa noch immer nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht probiert.
Das sagt mir tatsächlich auch gar nicht.
Nee.
Es ist quasi ein Browser-Add-on, was den Shop kennt und die Codes kennt und dann einfach die Codes so lange eingibt, bis es den bestmöglichen findet.
Ach so.
Wie ich das verstanden habe.
Okay.
Aber soweit ich das verstanden habe, kassieren da die Influencer mit, wenn sie dir das empfehlen und deswegen und hin und her, und das gibt es in Europa einfach nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich will für das auch gar nicht Werbung machen. Ich habe das nicht probiert.
Gut. Ja, ich würde jetzt gerne zum Abschluss nochmal eine düstere Zukunftsprognose einfach mal in den Raum werfen, die ich gerne von euch mal kommentiert hören möchte. Ja. Also wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, Anfang Januar war es soweit, da hat Sony in diesem Fall ja aus dem digitalen Shop die ganzen Discovery-Inhalte, das sind jetzt keine Videospiele, sondern einfach Dokumentationen und so und wie man es auch bezeichnen möchte, so ein Quatsch, jedenfalls entfernt. Und selbst wenn man diese Inhalte gekauft hat, man konnte sie, oder man kann sie seitdem dann auch nicht mehr nochmal herunterladen. Habt ihr die Befürchtung...
Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sony das macht. Die sollen sich einfach ficken. Entschuldige schon.
Gut.
Gut.
Aber sag mal, könntet ihr euch vorstellen, dass dieses Problem bei uns, also egal bei wem, ob es Nintendo, Microsoft, Sony, Steam, was weiß ich ist, dass dieses Problem dann auch irgendwann mit Videospielen, wenn man sie digital hat, auf uns zukommen könnte? Und wäre das vielleicht dann der Grund, warum man importieren sollte?
Für mich ganz klar ja. Also ich sage mal so, bei gewissen Stores würde ich sagen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil das Problem ist, diese Konsolenökosysteme, die sind ja alle quasi die Stores in der Hand von den Herstellern, von den Konzernen, und wenn die sagen, es lohnt nicht mehr, dann schalten wir die ab, und wer weiß, Sachen komplett verschwinden, die man sich irgendwann mal gekauft hat. Also ich habe da auf jeden Fall die Bedenken, also die teile ich, die du da hast, Erik, auf jeden Fall. Also wenn du das jetzt ansprichst, man sagt ja immer, es gab diese Anfangszeit des Films, an Ende des 19. Jahrhunderts, wo das losging, oder auch die Stummfilmzeit, wo extrem viele Filme gar nicht mehr existieren, weil die gelöscht wurden oder, keine Ahnung, überschrieben und was weiß ich was, verbrannt und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass diese ganze digitale Sache, wenn das nicht irgendwie besser organisiert ist, auch zu sowas werden könnte. Ja, kann ich mir vorstellen. Auch so ein Zeitalter, wo Sachen einfach verloren gehen, wenn die nicht physisch verfügbar sind. Und deshalb das Importieren auf jeden Fall wichtig bleibt vielleicht.
Also bei den Filmen der frühen Zeit war das Problem, dass die Nitroglycerin-Filme selbst Feuer gefangen haben.
Das auch, ja klar.
Ist der Film verloren gegangen.
Das auch, ja.
Das ist für mich keine Diskussion für Import, das ist eher eine Diskussion für physisch kaufen. Mhm. Was ich dazu allerdings zu bedenken gibt, mein NES, der da steht, funktioniert nach 40 Jahren noch immer. Ich kann dir mit hundertprozentiger Sicherheit garantieren, mein Switch wird nicht die Hälfte der Zeit überleben. Das heißt, in der Zeit, wenn die Konsolen tot ist, ist dann sowieso wurscht, was ich hab. Problem ist, wenn ich es digital kaufe und der Shop geht irgendwann down, fange ich nichts mehr damit an. Wenn ich es physisch kaufe, kann ich mir eine neue Switch suchen, die vielleicht nach 20 Jahren noch funktioniert. Und das dort reintun und vielleicht spielen, wenn ich nicht ein Update brauche oder überhaupt 90% des Spiels runterladen muss, obwohl ich es auf der Cartridge haben könnte, weil der Entwickler sich 2 Euro sparen wollte für die größere Cartridge. Mhm. Der Publisher, nicht der Entwickler. Zusätzlich bräuchte es da entsprechende gesetzliche Regulierungen, dass ein Anbieter eines digitalen Handels für x Jahre verpflichtet ist, diesen online zu halten. Und ich sage das absichtlich mit x Jahre, weil du kannst dich nicht verpflichten, es in perpetuum online zu halten. Mhm. Das heißt, alles hat ein Ablaufdatum. Jeder digitale Kauf hat ein Ablaufdatum, den der physische Kauf nicht hat.
Mhm. Ganz genau.
Soweit der physische es entsprechend zulässt und nicht auf digitale Zusatzinhalte angewiesen ist.
Wo du das ansprichst, Emil, ganz interessant. Es gibt eine Website, die heißt, glaube ich, Does It Play oder so. Da kannst du überprüfen, ob ein physisches Spiel tatsächlich ohne Download funktioniert. Und
es ist zum Speiben, dass es sowas überhaupt geben muss.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass über 80, ich glaube 87% oder so der Spiele funktionieren ohne Download, die da getestet wurden.
Ja, es ist eh nur ein kleiner Teil, aber es ist schlimm genug, dass es überhaupt einen Teil gibt.
Sowieso, klar. Also zum Beispiel jetzt die Bioshock Collection auf der Switch, wo da nur ein Teil davon da ist oder sowas, völliger Blödsinn. Ich glaube, Assassin's
Creed. Nur Borderlands.
Borderlands, Assassin's Creed,
völliger Schwachsinn. Also bei Multispielen ist es sowieso Standard inzwischen, dass du ein Spiel auf die Cartridge haust und die restlichen Spiele zum Download anbietest. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel, vorher habe ich es noch gewusst, wie es heißt, dieses blöde Rockstar-Agentenspiel, da sind ja irgendwie nur 4 GB auf der Cartridge und das Spiel hat 16 GB. Das heißt, mit der Cartridge allein kannst du genau einen Downloader aufmachen und das war's.
Mhm.
Bei Mortal Kombat kannst du zumindest ohne Download gewisse Modi spielen und sowas. Aber Spieler, die das einfach, die nicht einmal starten ohne einen Zusatzdownload, da kann man sich dann gleich die Cartridge sparen und dann fucking Code in das Ding reintun. Ne?
Ja, genau.
Das habe ich mir zum Beispiel jetzt auch kürzlich bei der Baldur's Gate 3 Collector's Edition, die man ja bei Larian direkt bestellen kann, gedacht, weil wenn man sich da die PC-Version kaufen will, du kriegst dann halt nur eine CD-ROM, wird es vermutlich sein, wo dann einfach nur der Launcher drauf ist und dann kannst du es runterladen, ja.
Ja, aber für die Xbox kriegst du 4 Blu-ray-Discs.
Ja, ja, das ist richtig, aber trotzdem, ich finde, dann könnte man auch sagen, ich meine, das ist ja sowieso ein Steam-Key dabei, da kann ich es auch auf dem PC auf eine Blu-ray pressen. Ob du jetzt ein Blu-ray-Laufwerk hast, um es abzuspielen, ist jetzt nochmal eine andere Sache, aber.
Es kehrt sich bei einer Collector's Edition auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, definitiv, finde ich auch.
Ja. Und das ist wie die Fire Emblem Collector's Edition von Nintendo. Mit um 70 Euro oder so, mit allem außer dem Spiel.
Ja, ganz auch von, ich glaube, von Wolfenstein New Order gibt es auch. Da ist das Spiel nicht dabei. So, Collector's Edition, wo das Spiel nicht dabei ist, auch völliger Quatsch.
Das bringt mich zurück an die Zeit, wo ich Rockband damals importiert habe und über 200 Euro gezahlt habe, nur für die Instrumente. Und da war das fucking Spiel nicht dabei. Das habe ich dann noch zusätzlich importieren müssen. Und das war diese riesige Schachtel. Und Rockband hat einfach nicht erscheinen wollen in fucking Europa. Und ich war so geil drauf. Und auch meine Freunde wollten es unbedingt spielen. Und wir haben uns das dann einfach zusammen importiert damals von Amerika. Und das war so unfassbar teuer, weil die Schachtel mit den Drums und der Gitarre und dem ganzen Krafel drinnen, das waren noch einmal 100 Euro Versand oder irgend sowas in die Richtung. Aber es war es wert. Wir sind dann den ganzen Sommer haben wir nur Rockband gespielt. Und kein anderer hat Rockband spielen können, weil niemand hat es gehabt. Und selbst wo es dann bei uns erschienen ist, hat es noch immer keiner gehabt, weil keiner wollte 200 Euro für das Bandkit plus 70 Euro für das Spiel zahlen. Nur wir waren so geisteskrank. Aber es war es auf jeden Fall wert.
Ja. Also ich sehe uns schon ein paar Monate wieder hier sitzen, um dann nochmal über so eine Diskussion physisch kaufen oder nicht.
Ja,
oder,
genau.
Oder Preise von Videospielen, sowas in der Richtung.
Ja,
ne?
Fortsetzung voll, genau.
Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Aber um das ganze Thema heute mal abzuschließen zum Importieren, ist es eurer Meinung nach noch sinnvoll und nötig und meiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt halt gemerkt, damit ich die Sachen auch wirklich im Regal stehen habe, komme ich um Importe nicht herum. Also allein zum Beispiel jetzt mal, um Ace Attorney nochmal rauszukraben. Also jetzt habe ich die ganzen Spiele hier auch endlich mal stehen und freue mich drüber, die dann auch anzugucken in der schönen japanischen Version, die dann zum Teil dann auch deutsche Texte haben. Also da muss man, das muss man ja auch noch gerade noch mal dazu sagen, also viele Titel, wenn man die jetzt mittlerweile in Japan oder in den USA kauft, man hat dann auch zum Teil dann auch schon deutsche Texte zum Beispiel mit dabei.
Es ist meistens die Asia-Version, wenn man die japanische, die dann zumindest wenigstens Englisch ist. Also es gibt eine japanische Version und eine Asia-Version, die scheinbar für, ich weiß nicht, Hongkong, China, keine Ahnung, gedacht ist. Die hat dann meistens zusätzlich Englisch wenigstens dabei.
Ja, muss man immer mal schauen. Also zum Beispiel bei, es gibt aber auch welche, sind dann wirklich inhaltsgleich. Also ich hatte mir jetzt zum Beispiel Like a Dragon 7 Gaiden, also dieses 7.5, wenn man so will, von der Yakuza-Reihe gekauft, also für die PlayStation 5. Und da sind sowohl auf der japanischen als auch auf der asiatischen Version direkt deutsche Texte mit drauf. Ah, ja. Man hat halt nur ein anderes Cover dann dadurch.
Ja, es kommt drauf an, teilweise dadurch, dass die Switch Region Free ist, gibt es teilweise nur eine Title-ID. Dann ist es einfach weltweit dieselbe Software mit 1:1, dass sie demselben Code und demselben Inhalt. Dementsprechend sind die Spiele dann teilweise Multilanguage. Und teilweise gibt es für jede Region eine eigene Title-ID. Vor allem, wenn es unterschiedliche Publisher sind, kann es nicht dieselbe Title-ID haben, weil jeder Publisher die für sich selbst vergeben muss und so weiter und so fort.
Mhm.
Das ist kompliziert. Was ich dazu sage, es kommt darauf an, auf was du aus bist. Wenn es dir einfach nur darum geht, dass du gewisse Spiele spielen willst, die bei uns nicht erschienen sind, erstens, das Problem gibt sich immer weniger und zweitens, in unserem Umfeld auf der Switch, du stellst dir halt einen japanischen Account und fügst dort deine Kreditkarten dazu oder kaufst da irgendwo online japanisches eShop-Guthaben und fertig. Du ladest dir das Spiel runter und dann. Das erfordert natürlich, dass du wahnsinnig genug bist zu glauben, dass du dann irgendwann in 2-3 Jahren jemanden findest, der dir 1500 Euro für deine Switch zahlen wird, weil da ja 100 installierte Random Games drauf sind, von denen ihm wahrscheinlich 10 interessieren.
Mhm.
Wenn du Resell Value haben willst, dann für solche Spiele auf jeden Fall importieren. Das, was wir machen, ich will jetzt unbedingt bei Limited Run Games das Spiel kaufen, um es physisch zu haben. Das ist vollkommen geisteskrank und hat keinen Sinn. Das macht uns glücklich und deswegen machen wir es und das ist schön. Das macht auch eine andere kleine Gruppe an Menschen glücklich und es ist toll und ich werde das weitermachen. Aber das am Hörer zu empfehlen, ja, wenn einer gern sammelt, bitte gern. Viel Spaß.
Also ich schließe mich da eigentlich an. Also ich denke, dass Importieren wieder wichtiger geworden ist, nachdem es so in den 10ern und so und zur so PS3, Xbox 360 Zeit ein bisschen weniger wichtig geworden war.
Da war das Problem, dass die
Dass die
Konsole zu teuer war und nicht einfach mit einer CD oder einem Add-on um 30 Euro rich and free geworden ist. Bei der Wii U war überhaupt kein Import, weil du quasi einfach eine japanische Wii U gebraucht hast und keine Chance gehabt hast mit einem Freeloader oder irgendwas. Und wenn es sowas gegeben hat, ist es gleich rausgepatcht worden und dann war es wertlos.
Mhm. Ja, genau. Also ich denke auch, also für Sammler, Leute wie uns, die so bekloppt sind und die seltenen physischen Versionen dann auch im Regal stehen haben wollen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, wieder zu importieren. Auf jeden Fall.
Und für alle anderen, die uns da jetzt zuhören, die normal sind?
Die sagen, boah, was haben die jetzt in dieser ganzen Stunde für Quatsch erzählt?
Aber die können uns ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben,
ob
unsere Hörer mal was importiert haben, was sie importiert haben oder wie ihre Meinung dazu ist. Wir würden da sehr gerne mit euch drüber diskutieren. Und mit euch möchte ich jetzt noch ganz kurz besprechen, was habt ihr denn letzte Woche gespielt in unserer obligatorischen Rubrik? Emil, fang doch mal an.
Ich habe das ja nach dem Quiz schon anteasern lassen, dass ich mal eine Rogue Alley gekauft habe und jetzt auf meine Steam-Sammlung von 2000 Spielen zugreifen kann. Erst unfassbar enttäuscht war, weil einfach dieses Feeling, was ich von Konsolen gewohnt bin, gefeilt habe. Dieser Exklusivtitel. Ich habe die Konsolen jetzt gekauft und kriege jetzt diesen einen Titel, der diese Konsolen repräsentiert und der alles für die Konsolen kann, weil ich kann jetzt einfach alles spülen, was ich schon habe. Dann habe ich allerdings Balantro, oder wie das heißt, gefunden.
Kartenspiel.
Dieses Boca Rook-like. Und habe es am Samstag gekauft und Montag am Abend habe ich 29 Stunden drauf gehabt. Also ich habe nichts anderes mehr getan, als dieses dämliche Roguelike gespielt. Es ist so verdammt gut und es existiert ja auf der Switch. Da bin ich erst danach drauf gekommen, weil sonst hätte ich es auf der Switch gekauft. Es ist wirklich, wirklich gut. Ich hasse Boca. Boca ist eine Katastrophe. Das Einzige, was das Spiel mit Boca zu tun hat, ist, dass man wissen muss, was ein Full House ist und was vier Gleiche sind. Drei Gleiche, zwei Gleiche oder eine Straßen oder eine Flasche. Wenn man das weiß, weiß man alles, was das Spiel mit Poker zu tun hat. Es geht quasi hauptsächlich um Multiplikatoren und dass man seinen Karten und seinen Jokern entsprechende Fähigkeiten gibt und man hat bis zu 6 Joker, die gleichzeitig aktiv sein können und deine Punktzahl multiplizieren und dann kriegst du plötzlich für ein Full House statt 25 Punkte 3 Millionen Punkte und ja, es ist wirklich, wirklich lustig.
Mhm. Viel von gehört schon, ja.
Das haben mir viele gesagt. Ja, das scheint in letzter Zeit ein bisschen zu overhypen. Und ich will Super Princess Peach sagen, aber es heißt Princess Peach Showtime. ist lustig, ist kreativ, aber ich hasse es, dieses verdammte Spiel, ich hasse es so abgrundtief. Jedes Mal, wenn du es gibt in jedem Level 10 Sterne, beziehungsweise in spätere Level weniger teilweise. Und teilweise sind die Sterne, die du kriegst für Story, wo du einfach weiterkommst, dann kriegst du einen Stern. Teilweise musst du an einer spezifischen Stelle was drucken, damit du den Stern kriegst, weil du ihn dort findest. Und sobald du in den nächsten Bildschirm gehst, kommst du nicht mehr zurück. Teilweise ist es eine Herausforderung, wo du 1, 2 oder 3 Sterne kriegen kannst, und wenn du das beim ersten Mal nicht schaffst, kommst du nicht mehr zurück. Und du musst jedes Mal das komplette Level von vorne anfangen. Du musst dir jedes Mal sämtliche Animationen anschauen. Du kannst keine einzige davon überspringen. Es ist so grauenhaft wegen einem Fehler, den du gemacht hast, den du 1 Sekunden später bemerkt hast. Ah, scheiße, da hat was geleuchtet. Jetzt bin ich schon ins nächste Fenster gegangen. Und du musst diese Level teilweise 5-mal neu starten, weil teilweise gewisse Minispiele irgendeine undurchsichtige Regel haben, warum du jetzt dort 3 Sterne kriegst und nicht 2 oder 1. Also für Leute, die da 100% haben wollen, ist dieses Spiel eine unfassbare Katastrophe. Ansonsten ist es wirklich, wirklich lustig und kreativ. Also die Princess Peach-Entwicklungen und so.
Dieser Tonwechsel.
Machen wirklich Spaß. Die Levels sind kreativ, die Ideen sind nett. Es ist echt super. Aber man darf nicht versuchen, alles zu erreichen, da wird man einfach wahnsinnig.
Okay. Ich bin ja mal gespannt, wir nehmen dazu ja bestimmt bald auch noch einen Podcast auf. Wenn es dann noch jemand von uns dann gespielt haben sollte, dann laden wir dich auch sehr gerne wieder dazu ein, Emil. Dann kannst du nochmal diesen ganzen Wutanfall nochmal in schöne Worte packen oder noch schlimmere Worte.
Wutanfall und dann in ganz ruhiger Stimme, ja, ist eigentlich ganz, ganz, ganz gut. So, ganz kreativ.
Nein, es ist wirklich dieser eine spezifische Aspekt für die Leute, die 100% haben wollen, die das Level so oft spielen, bis sie alle 10 von diesen scheiß Sterne haben und dann erst weiterspielen wollen. Wenn dir das wurscht ist, wenn es dir reicht, dass du nur 9 Sterne hast, dann ist es überhaupt kein Problem. Ich befürchte nur, dass du es dann innerhalb von 4 Stunden oder so durch hast. Das weiß ich noch nicht, weil ich bin noch nicht durch, weil ich habe jetzt gestern 8-mal eine Challenge gemacht und jedes Mal nur 2 Sterne kriegt, und dann war ich kurz davor, mein Switch gegen die Wand zu flacken, und dann bin ich wieder Ballertrog spielen gegangen.
Ja, war die richtige Entscheidung, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Markus, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du gezockt?
Ich habe hauptsächlich weiter Like a Dragon Infinite Wealth gespielt, und das Spiel hat wirklich Infinite Side-Content, mit dem man sich so unglaublich lange beschäftigen kann.
Das ist mit der Animal Crossing Insel, oder?
Ja, genau. Es gibt eine Animal Crossing Insel, es gibt ein quasi Pokémon-Parodie und es gibt eine Pokémon-Snap-Parodie. Und es ist alles im Spiel, und es ist alles, also zumindest das Pokémon Snap, das heißt Sicko Snap, da muss man fährt man mit dem Bus rum und fotografiert Exhibitionisten, und diese Pokémon-Verschnitt, das ist Sujimon League, und die Dondoku Island, also diese Animal Crossing-Insel, das sind quasi komplette Spiele, mit denen man sich auch stundenlang beschäftigen kann. Also wirklich, auch gerade dieses Animal Crossing, das ist so komplex, da diese eigene Insel da zu bauen. Ich glaube, das sind nochmal 50 Ingame-Stunden oder so, mit denen, die man nur auf dieser Insel verbringen kann.
Ja. Und sonst ist es trotzdem ein normales Yakuza?
Genau, halt eher ein RPG, ne? Aber ja, genau. Also es hat auch die.
Oder ist es sowas, weil es wirkt für mich eher so wie Far Cry Blood Dragon.
Es ist ja da, also der Ichiban, der hat ja eine sehr große Fantasie. Finde ich auch super. Also ich finde den. Ichiban ist mittlerweile einer meiner absoluten Lieblings-Spieleprotagonisten geworden. Der ist einfach super klasse. Und der hat halt so eine ausgeprägte Fantasie, und da weiß man noch teilweise nicht, was da jetzt wirklich von stimmt, was er da erlebt hat und was er sich nur ausgedacht hat. Aber das ist irgendwie so lustig. Aber die Hauptstory ist halt, wie gesagt, immer noch ernst. Wie das bei Yakuza auch immer ist, diese Side-Stories sind immer absolut absurd. So.
Ja. Naja, okay.
Genau.
Genau. Das habe ich hauptsächlich weitergespielt, weil es lässt mich einfach nicht los. Und dann habe ich noch ein bisschen Alone in the Dark gespielt. Das habe ich aber erst gestern angefangen. Ich finde es ganz gut bis jetzt. Nur die Kämpfe sind ein bisschen hakelig, kann ich sagen. Aber sonst die Atmosphäre und Story ist interessant und sonst sieht es auch eigentlich ganz, ganz ansehnlich aus, muss ich sagen. Aber da kann ich vielleicht nächste Woche noch was mehr zu sagen.
Das ist auch schon 30 Jahre her, dass man das zu einem Alone in the Dark Titel hat sagen
können. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich lange her, da hast du recht.
Ja, Erik, was hast du denn gespielt? Ja, Markus, ich wollte gerade was zu Alone in the Dark sagen, da bin ich auch mal sehr drauf gespannt auf das Spiel, weil das will ich irgendwann auch nochmal, das will ich überhaupt mal zocken, aber da warte ich erstmal, bis ich ein bisschen mehr Zeit habe, weil aktuell stapeln sich hier die Rollenspiele und ich hänge jetzt seitdem es draußen ist, also auch jetzt schon einen Monat, an Final Fantasy VII Rebirth auf der PlayStation 5 und ich möchte dieses Spiel wirklich mögen. Also ich mag es ja auch größtenteils, ne? Weil die Welt ist einfach so schön gestaltet. Also was man aus diesem Remake halt rausgeholt hat. Also nur wie man, wenn man sich das ursprüngliche Spiel auf der PlayStation 1 anguckt und man guckt sich jetzt das Remake an oder beziehungsweise den zweiten Teil der Remake-Trilogie, ne? Ich meine, die machen ja eine ganze Trilogie draus. Es ist einfach super schön gestaltet von der Welt her, aber sie klatschen dir einfach so viele Minispiele rein und irgendwann nervt es mich teilweise langsam, ja? Und manche Minispiele funktionieren besser als andere. Und ich bin jetzt aktuell in der Gongaga-Region unterwegs. Also ungefähr bei, ich glaube, 60 Spielstunden etwa. Muss man sich mal vorstellen, das Original konnte man in 30, 40 Stunden durchspielen, ne? Da gibt es so ein blödes Minispiel, wo man Pilze sammeln muss, ja? Das funktioniert so, dass du halt zu einem Pilz hingehst, also du musst den erstmal mit deinem Chocobo suchen, der leitet dich dann dahin und dann gehst du hin und dann sollst du den am besten in einem Stück rausziehen und du hast dann irgendwie mehrere Schaltflächen, da musst du sagen, in welcher Reihenfolge du diese Schaltflächen aktivierst, um diesen Pilz halt rauszuziehen und diese Schaltflächen aktivierst du, indem du den Widerstand ausliest, den eben die Rumble-Funktion deines Controllers dir übermittelt, wo man ja denken sollte, geil, auf der PlayStation 5 funktioniert das richtig gut, weil, ich meine, der DualSense-Controller hat wirklich die besten Sensoren, was es da so gibt, wie ich finde. Und dann verkacken die das auch noch, weißt du, ich spüre da teilweise keinen Unterschied und da merkt man mal, wie marginal das dann eben ist und ich habe dann versucht, die Schaltflächen in verschiedenen Reihenfolgen zu machen, die in irgendeiner Weise Sinn geben und nee, ist irgendwie immer falsch, ne, und dann ziehe ich diese Pilze halt nur so zerbröckelt raus und krieg dann vermutlich auch nicht die beste Belohnung dafür, ja, und da denke ich mir einfach nur, habt ihr das selbst mal ausprobiert oder so?
Aber es war ja im ersten Remake ja, im ersten Teil ja auch mit diesen Liegestützen und so, diese Minispiele da, das war ja auch so nervig.
Ja, aber die haben zumindest funktioniert.
Ich finde das lustig, wie da gerade eine Reihe dafür kritisiert wird, dass sie Minispiele hat, während wir gerade eine andere Reihe dafür
gelobt haben,
dass sie voll ist mit Minispielen.
Das stimmt.
Ja, nee, also grundsätzlich habe ich ja nichts so gegen Minispiele. Ich meine, es gibt ja in Final Fantasy VII zum Beispiel diesen Vergnügungspark, den Gold Saucer, ne? Und da finde ich, ist es auch vollkommen angebracht, da richtig viele Minispiele reinzuklatschen, ne? Mhm. Also ich meine, du musst die Storytechnik sogar zumindest einmal gespielt haben, alle, ne? Ob das unbedingt der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber sie klatschen dir halt auch die Story dann teilweise damit voll. Und das ist etwas, was mich halt so ein bisschen dabei stört, ne, und ja, und das zieht das Spiel halt noch so ein bisschen mehr in die Länge, also ich hätte es besser gefunden, weniger Minispiele, dafür mehr Gegner in dieser offenen Spielwelt, nur damit man auch schneller mal seine Charaktere hochleveln könnte, ne, weil das vermisse ich halt irgendwie, bei, also es ist nicht nur hier, sondern auch bei vielen anderen Rollenspielen so, ne.
Ich hätte es besser gefunden, wenn das Spiel nicht existiert, weil dann hätte man die letzten 5 Minuten erspart.
Das Beste ist ja, das wissen unsere Hörer ja nicht. Wir sehen Emil ja in der Kamera, nur wie er da so gelangweilt ist und sich denkt, boah, wann hört der Erik endlich mal auf, hier zu reden? Ja, das
von irgendwelchen so Pilzen.
Nicht jetzt zu reden, das ist nicht das Problem, sondern wann hört er auf, über RPGs zu reden? Das ist das Problem.
Ja, da bist du aber hier echt mit den zwei Falschen.
Nee, und ansonsten habe ich jetzt eigentlich nichts gespielt. Ich habe nur viel Anime geguckt, weil ich mir auch viel Anime bestellt habe letztens. Und ja.
Das würde aber, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen.
Das würde den Rahmen sprengen. Und deswegen würde ich mal sagen, was es in der nächsten Woche gibt. Und ja. Da freut sich der Emil wieder ganz sehr, weil da geht es erneut um ein Rollenspiel.
Ja.
Und zwar um Persona 3 Portable. Das Spiel erschien ja vor einem Jahr schon auf der Switch. Und weil jetzt Persona 3 Reload, also das Remake von dem ursprünglichen Persona 3 für die PlayStation 2 erschienen ist,
Herrgott Maria,
haben wir mal gedacht, nehmen wir dazu jetzt auch mal einen Podcast so auf. Und ich glaube, das machen Jonas und du nächste Woche.
Richtig, ganz genau. Also wir beide sprechen über Persona 3 Portable, aber auch über Persona 3 allgemein und alle Versionen, die es davon gibt. Kann Erik uns, kann Emil auch gerne zuhören.
Ich konnte dann nur 5 Stunden da.
Da sieht der Emil bestimmt genauso aus, wie wir ihn gerade in der Kamera sehen, wenn er das hört. Aber egal. Aber ihr werdet.
Ich bin gerade traurig, dass ich den Hattrick nicht voll machen kann und 3 Podcasts in Folge.
Ha. Verdammt. Naja, dann.
Die Gelegenheit wird irgendwann nochmal kommen,
Emil. Mit Sicherheit.
Ja. Gut, dann möchte ich mich bei euch bedanken. Schön, dass wir heute den Podcast zum Thema Importieren von Videospielen gestern und heute aufnehmen konnten. Es war mir eine Ehre.
Viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Ja, und dann auch vielen, vielen Dank an unsere Hörer. Schön, dass ihr so fast 1,5 Stunden zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, was mitgenommen, und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch der Podcast gefallen hat. Abonniert uns überall, schickt uns Rauchzeichen und ein Fax, wie E-Mail immer so schön sagen würde. Und in dem Sinne, vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Tschüss. Like, subscribe and ring the bell.
Tschüss.
Frohe Ostern.